Alleine bei der Frage, was würdest du mitnehmen, wenn du in 5 Minuten dein Haus verlassen müsstest, wird klar, nein, das weiß man nicht.
Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe mit dem Titel Beweggründe.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, liebe Noah. Du weißt, ich habe dich vor 1,5 Jahren angerufen und habe gefragt, haben Sie, wir haben uns damals noch gesiezt, haben Sie Interesse, gemeinsam mit mir den Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe zu moderieren? Ich kannte dich aus deiner Arbeit als Journalistin für den WDR, in vielen kommunikativen Dingen, in denen du überall unterwegs bist, im Fernsehen, im Radio, und dachte mir, das wäre wunderbar, wenn wir das gemeinsam gestalten können.
Genau, vielen Dank, Peter Runstroth-Bauer von der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn, der deutsche Partner des UNHCR, und ich habe mich damals sehr über diese Möglichkeit gefreut, mit dir, mit euch, ja, dieses Projekt anzugehen und diesen Podcast zu moderieren, Beweggründe.
Ich freue mich, dass wir heute über die Beweggründe sprechen, in diesem Fall unsere Beweggründe, warum wir diesen Podcast gemeinsam moderieren.
Ja, genau. Oder warum ihr denn überhaupt macht bei der UNO-Flüchtlingshilfe? Wie ist denn das entstanden? Was ist die Motivation?
Viele Menschen denken, sie wissen, was los ist, wenn man über Flucht spricht, wenn man darüber spricht, wie man vor Krieg und Gewalt fliehen muss. Und ganz schnell wird alleine bei der Frage, was würdest du mitnehmen, wenn du in 5 Minuten dein Haus verlassen müsstest, wird klar, nein, das weiß man nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Und wir wollen mit dem Podcast Beweggründe zeigen, was sind Gründe, was sind Ursachen, wie wird darauf von außen geblickt, wie kann man unterstützen, also informieren über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale.
Ja, vor allem, wenn man seine Heimat verlässt, sein Zuhause verlässt, ohne zu wissen, ob man jemals wieder zurückkehren kann und was man alles verliert. Ich habe mich auch gefragt, was ist meine Motivation eigentlich? Wir sind ja da irgendwann zusammengekommen, diesen Podcast gemeinsam zu moderieren. Und für mich persönlich gibt es einmal tatsächlich einen ganz persönlichen, privaten Hintergrund. Mein Vater hat seine Heimat im Prinzip ungewollt verloren, ungeplant verloren, stammt aus Libyen und ist mit 18 Jahren nach Deutschland gekommen und hat hier studiert, und der Plan war, danach zurückzugehen. Und dann kam mit Gaddafi alles anders, der Rest ist Geschichte. Jetzt mit dem Alter, mit inzwischen Anfang, Mitte 80, tut so ein Heimatverlust einfach auch immer mehr weh. Und für mich ist es natürlich auch so, die Hälfte von mir, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber da ist auch was Libysches in mir, das ich nur bedingt, begrenzt kenne. Und das fehlt mir einfach auch. Und gleichzeitig ist dieses Thema natürlich, berührt das auch das Thema soziale Nachhaltigkeit, also etwas dafür zu tun, dass das Verständnis eben auch, so wie du das gerade erklärt hast, dafür generiert werden kann, dass die Menschen sensibilisiert werden für das Thema. Und irgendwie auch dieser Wunsch, dass Menschen in Frieden und Sicherheit eben in ihrer Heimat leben können, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet oder wo das auch ist.
Genau das war der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du das gemeinsam mit mir machen willst, weil ich glaube, es ist immer einfacher, über Flucht zu sprechen, über Flüchtlinge zu sprechen, als mit ihnen. Und da ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der in gewisser Weise auch damit eine Verbindung hat, die emotional ist, die einen selber auch berührt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element, wenn wir über Flucht, Fluchtursachen sprechen, ist die Empathie. Die Empathie für Menschen, die von hier auf jetzt ihre Heimat verlassen mussten und nicht mehr, vielleicht nicht mehr zurückkehren können.
Ja, und auch diese Ungewissheit damit verbunden natürlich. Die aktuelle Stimmung bei uns in Deutschland, aber nicht nur, aber wenn wir jetzt mal alleine hier bei uns in Deutschland bleiben und damit verbundene Probleme und Schwierigkeiten, insbesondere jetzt der vergangenen Wochen mit 3 Landtagswahlen und Ergebnissen, die einen ja, sehr irritieren können, verstören können. Auch der Stimmung, die, also wenn man sich so ein bisschen umhört, wenn man Nachrichten schaut, wenn man liest, wenn man eurer Arbeit folgt bei der UNO-Flüchtlingshilfe, gefühlt täglich sinkend. Was bedeutet das eigentlich alles für dich und dein Team, die sich Tag für Tag rund um die Uhr überall engagieren?
Wir machen uns alle wahnsinnig große Sorgen. Und zwar deswegen, weil die Stimmung und damit auch die Tonlage in der öffentlichen Debatte sich bei uns spürbar verschoben hat. Wenn demokratische Parteien selber in Sprache eher in die populistische Schublade greifen, als faktenbasiert zu argumentieren, dann bekommen wir alle ein Problem, weil wir natürlich vor Herausforderungen stehen. Es ist allgemein bekannt, dass Kommunen nach Lösungen suchen müssen, wie sie Menschen, die bei uns Schutz und Sicherheit bekommen, wie sie die unterbringen können. Aber man kann, glaube ich, diese Fragen nur diskutieren, und das tun wir leider immer weniger, wenn man das wirklich faktenbasiert macht und sich beispielsweise auch an die Regelungen und Gesetze und Vereinbarungen hält, die in unserer Verfassung, die in der europäischen Verfassung, die für uns alle gültig sind, tatsächlich auch dann beachtet und die entsprechend umgesetzt werden.
Welche Folgen hat das denn im Moment dann ganz konkret für eure Arbeit als NGO, als Organisation, die von Spendeneinnahmen lebt in jeder Hinsicht?
Die Spenderinnen und Spender, denen wir natürlich wahnsinnig dankbar sind, weil wir als Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR, natürlich auf diese Spenden angewiesen sind, damit der UNHCR weltweit aktiv sein kann. Aber die sind natürlich, diese Spenderinnen und Spender, sind zunehmend verunsichert. Durch diese Diskussion, durch die Komplexität der Herausforderung, durch die vielen verschiedenen Schattierungen, die eben weit weg sich bewegen von faktenbasierter Debatte. Und das heißt am Ende, man zweifelt, ob man spendet oder ob man nicht spendet. Und im Moment spüren wir das sehr nachhaltig an unserem Spendeneingang, der wesentlich geringer ist als im letzten Jahr.
Kann man das beziffern? Dass man mal eine Vorstellung als Außenstehender davon hat?
Ja, das sind eine ganze Reihe Millionen Euro, die wir jetzt noch nicht eingenommen haben und noch nicht erhalten haben, die wir aber bis zum Jahresende unbedingt bekommen müssen.
Und die ihr zum jetzigen Zeitpunkt im Vergleich zum vergangenen Jahr hattet.
Tatsächlich hattet, weil die Diskussion da auch noch nicht so in der Schärfe gelaufen ist, wie sie jetzt aktuell läuft. Und was bedeutet das, wenn wir weniger Geld haben? Getroffen sind davon am Ende die Schwächsten. Die Flüchtlinge.
Ja.
Wenn ich spende jetzt beispielsweise, um dem UNHCR zu unterstützen, im Libanon etwas zu tun oder in der Ukraine, dann haben wir noch nicht geredet über das Horn von Afrika, die Demokratische Republik Kongo. Wir haben nicht geredet über Venezuela. Es gibt viele Konflikte, die ganz außerhalb der medialen Wahrnehmung stattfinden und die aber trotzdem natürlich vom UNHCR die Menschen dort trotzdem unterstützt werden müssen. Und auch das muss finanziert werden.
Du bist auch vor Ort im Ausland, in Krisengebieten, Kriegsgebieten bei den Menschen vor Ort. Welche Erfahrung kannst du mit uns allen, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen? Ein Erlebnis, vielleicht einen besonderen Moment oder Momente?
Also ich war in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Jordanien, in Kenia, auch in der Ukraine, um zu sehen, wie die Spendengelder vor Ort eingesetzt und wie sie wirken. Hilft es sicher? Ja, die Spendengelder helfen sicher. Und wenn ich eine Geschichte, die mir nicht aus dem Kopf geht, die ich auch immer wieder erzähle, wenn ich beispielsweise mit jungen Menschen zusammen bin und Jugendlichen, dann frage ich als ehemaliger Raucher, was kostet heute ein Päckchen Zigaretten, und bin sehr erstaunt über den Preis. Ich war in Jordanien und wurde von einem 3-4-jährigen Jungen an der Jacke in das Campzelt hineingezogen. Und er hat mir mit strahlenden Augen eine Bastmatte gezeigt, die auf dem Boden lag, wo eingewebt war UNHCR. Und auf dieser Bastmatte konnte er nun liegen. So eine Bastmatte kostet 2-3 Euro in der Produktion und in dem Spendenshop. Tatsächlich ist es so, dass mit 2-3 Euro das Kind von hier auf jetzt ein anderes Gefühl, eine andere Perspektive hatte. Es musste nicht mehr auf dem Boden liegen, sondern es hatte eine Bastmatte darunter. Mhm. Also ganz einfache Möglichkeiten, Leben zu verändern. Mhm. Und das ist meine große Hoffnung, dass viele Menschen das verstehen, dass sie mit ihren Spenden und mit ihrer Unterstützung das Leben von Menschen positiv verändern können. Mhm. Und die zweite wirklich eindringliche Begegnung, die ich in allen drei Ländern, in denen ich da war, hatte, waren die älteren Menschen und die Eltern, mit denen ich gesprochen habe. Die haben mir gesagt, in Jordanien, in the middle of nowhere, in einem großen Camp, Azraq, mit 40.000 Flüchtlingen aus Syrien, vergiss uns, haben die gesagt, vergiss uns, kümmere dich um unsere Kinder. Wir sind uninteressant. Da habe ich gesagt, nein, natürlich kümmern wir uns auch um euch, um die Eltern. Das ist nicht nur wichtig für die Kinder und deren Zukunft, sondern für euch als Familie. Die hatten die Hoffnung aufgegeben, was sie selbst betraf, aber sie sind eingestanden für ihre Kinder. Und das war so ein berührender, ich habe selber 4 Söhne, so ein berührender Moment für mich. Weil ich auf der anderen Seite gesehen habe, dass die Kinder natürlich mit ganz verschiedenen Organisationen, mit denen der UNHCR vor Ort zusammenarbeitet, Perspektive, Kindergarten, Ausbildung, Schule, Unterricht bekommen, weil es natürlich längst nicht nur, Anführung, Abführung, darum gehen kann, jemanden Schutz zu geben, ein Dach über dem Kopf, Gesundheit und Ernährung. Man braucht Lebensperspektive. Und wie bekommt man die? Über Bildung. Also gehört auch das mit dazu.
Eine Aussage der älteren Generation, vergiss uns, kümmere dich um die Jungen, das zeigt ja nicht nur Selbstlosigkeit, das zeigt vor allem Verzweiflung. Und das ist ja einfach nur traurig. Da muss man viel mehr nicht zu sagen eigentlich. Ne? Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Kampagne hilft sicher. Dieser Titel hilft sicher und auch deine Ausführungen, die sagen es im Prinzip. Trotzdem kann man das vielleicht noch ein bisschen weiter aufdröseln. Wie ist die vielleicht entstanden oder was gibt es noch ja, Wichtiges vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen zu dieser Kampagne?
Wir haben diese Kampagne gestartet, einmal um natürlich bekannt zu machen, die UNO-Flüchtlingshilfe als eine deutsche NGO, die bereit ist, mit 95% der Spenden die weltweiten lebensrettenden Missionen des UNHCR finanziell zu unterstützen und gleichzeitig mit 5% Projekte in Deutschland für Geflüchtete zu unterstützen. Es ist immer wichtig für eine Spenderin und einen Spender, wem gebe ich dieses Geld? Warum geht das Geld wohin und wie wirkt das vor Ort? Und diese Hilft-Sicher-Kampagne, und darüber bin ich angesichts der öffentlichen Debatte, die wir vorhin besprochen haben, sehr dankbar. Diese Hilft-Sicher-Kampagne kommt zu einem genau wichtigen und richtigen Zeitpunkt, weil sich dort über 20 Menschen versammelt haben, die gesagt haben, gerade jetzt ist es wichtig, hier Gesicht zu zeigen und mit Stimme und Person dafür einzutreten, dass Schutz den über 120 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht
inzwischen
sind,
eine unvorstellbare Zahl,
diesen Schutz tatsächlich auch zu gewähren. So. Wenn also,
wer ist das?
Genau.
Wer steckt dahinter?
Wenn also Iris Berben, Bjane Mädel, Annette Frier, Sebastian Koch, Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn aber auch Unternehmensvertreter wie Antje von Dewitz von VD oder der VW-Vorstand Gunnar Kilian, wenn auch Musikerinnen wie beispielsweise der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko sagen, ja, jetzt ist es wichtig zu sagen, wir müssen hier den UNHCR unterstützen, denn diese Hilfe hilft sicher, über eine vertrauenswürdige Organisation vor Ort dann tatsächlich das Leben der Schutzsuchenden zu verändern.
Heimat. Wir waren damit eingestiegen auch, ein bisschen bei der, natürlich bei der persönlichen Motivation. Ich habe mich unabhängig davon, was für mich die Motivation ist, hier mitzumachen, auch mal gefragt, wie wird Heimat eigentlich so, was findet man so in der Recherche? Ich habe es auch mal ChatGPT gefragt tatsächlich. Ich fand es spannend, was es wohl ausspucken würde. Und ja, so ein paar Begriffe. Es ist erstmal ein vielschichtiger Begriff. Ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, steht da. Emotionale Bindung bedeuten kann. Da, wo Familie ist, wo wichtige Erinnerungen sind. Ein Gefühl von Sicherheit, Traditionen und Werte. Das wird hier nicht näher spezifiziert, was Traditionen und Werte sind, denn die können ja auch missbraucht werden, also im positiven Sinne jetzt. Und ich habe einen Kommentar aus der Zeitung Zeit gefunden von 2005, also fast 20 Jahre alt, klingt aber erschreckend aktuell. Da heißt es, der Begriff Heimat klinge altmodisch, unpassend in einer vernetzt gewordenen, globalisierten Welt. Das Thema Trennung, deutsche und ausländische Mitbürger, eine aktuelle Situation damals wie heute und Integration, die nicht voranginge. Und ich möchte ihn auch noch wortwörtlich zitieren, darüber nachzudenken, was einem selbst Heimat bedeutet, welche Freiheiten und Probleme mit ihr verknüpft sind, macht aufmerksam für die Probleme der unfreiwillig Heimatlosen und all derjenigen, die zwischen verschiedenen Heimaten hin und her gerissen sind. Ich finde, das trifft's ganz schön, aber für dich persönlich, was bedeutet denn Heimat? Denn darin steckt auch immer noch mal ein ganz persönlicher Heimatbegriff. Was ist Heimat für dich?
Ehe ich dir es beantworte, fällt mir bei der Frage sofort ein wieder in Jordanien lebender Syrer aus, ein, der mir gesagt hat, sobald ich kann, gehe ich hier aus Azraq wieder zurück nach Aleppo. Mhm. Und ich habe gesagt, nach Aleppo? Mhm. Kennst du die Bilder von Aleppo? Total zerstörte Stadt? Ist mir egal. Ich gehe nach Hause und baue mein Geschäft wieder auf.
Ja, Gänsehaut.
Gänsehaut, absolute Gänsehaut. Und ich war sprachlos. Ihm gegenüber, ich fand es natürlich wahnsinnig, was bedeutet Heimat? Weil das eben so etwas ist, was jeden Einzelnen und jede Einzelne so berührt und jeder damit ganz sicherlich eigene Dinge verbindet, finde ich das eigentlich auch für mich persönlich etwas, wo ich jetzt nicht sagen würde, in der Stadt oder in dem Dorf, in dem ich geboren bin, wo ich zu Hause bin, sondern dort, wo Menschen sind, mit denen ich mein Leben verbringe, die mir nahestehen. Das ist meine Familie, das sind meine Kinder und deren Kinder. Das sind Freunde, gute Freundinnen und Freunde. Also ein eher sozialer Begriff.
Emotionaler.
Ein auch. Emotionaler Begriff, der in Berlin sein kann, der in Bonn sein könnte, in München oder Hamburg, vollkommen egal. Oder irgendwo in einem anderen Land. Dort, wo ich genau dieses Gefühl habe, der Geborgenheit und der Zuwendung, die ich dann natürlich auch geben kann, das ist für mich Zuhause und Heimat. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich kann es im Prinzip genau so auch sagen. Also erstmal bin ich total beeindruckt von dieser Geschichte, die du gerade nochmal rausgegriffen hast, dieses in Jordanien derzeit lebenden Syrers. Und als ich darüber nachgedacht habe, was es für mich ist, ist es Sicherheit und gemeinsam mit Familien und Freunden. Und das alles gibt einem am Ende Geborgenheit. Und das ist es. Und das ist eben, so wie du sagst, ein sozialer und emotionaler Heimatbegriff. Ja, und vor allem aber eben halt auch die Sicherheit. Und die ist bei so vielen eben nicht mehr vorhanden, weshalb sie eben fliehen müssen. Und nicht woanders, doch hoffentlich eine neue Heimat finden, die wir ihnen geben können.
Die wir ihnen ganz sicherlich geben können. Und dabei wird aber auch eines deutlich durch den Syrer in Jordanien. Die meisten Flüchtlinge der 120 Millionen, die kommen ja nicht nach Europa. Dort sind von den 120 Millionen ungefähr 4 Millionen Menschen, die Schutz und Sicherheit finden. Das heißt also, 116 Millionen sind ganz woanders. Die sind gar nicht in Europa. Wo sind die? Die sind in unmittelbarer Nähe in den Nachbarländern ihrer Heimat. Und wir sehen es jetzt, dass die Menschen fliehen direkt dorthin ins Nachbarland, wo sie Schutz finden, um ganz schnell, sobald es möglich ist, wieder zurückzukommen und vielleicht, um mit einer positiven Geschichte zu enden, fällt mir ein, das Gespräch mit einer Mitarbeitenden vom UNHCR, die begleitet hat in einem Bus Flüchtlinge, die wieder nach Hause fahren konnten, weil sichergestellt war, dass sie wieder zurück konnten. Und die hatte Tränen in den Augen, als sie mir das erzählt hat, weil sie gesagt hat, das ist das schönste und das großartigste Ziel meiner und unserer Arbeit, dass Menschen wieder nach Hause können und dort freiwillig, selbstbestimmt leben, dort freiwillig nach Hause fahren, nicht dahin wieder zurückgedrängt werden, sondern das selber entscheiden können und dann ihr Leben da eben wieder selbst in die Hand nehmen.
Danke für diese, ja, abschließende, sehr schöne, positive Geschichte. Und das Gespräch, Peter, danke.
Ja, und ich danke dir und freue mich auf viele weitere Beweggründe.